Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Bill Gates, Warren Buffett, Bill Ackman, Michael Burry und Katie Wood, alle waren Teil unserer Serie Investieren wie Giganten. Hört nochmal rein, alle Ausschnitte hier in dieser Spezialfolge. Wir schauen uns heute Bill Gates an, macht wirklich der Auftrag sozusagen einer der bekanntesten Investoren der Welt, Bill Gates. Er ist einerseits der Microsoft-Gründer, Philanthrop, Multimilliardär, aber auch Investor mit einer klaren Strategie, und die wollen wir uns mal anschauen. Carsten hat schon gesagt, ein großes Fundament ist sozusagen diese Family Office-Struktur, was sie haben, Cascade Investment, und zum anderen ist eben auch ganz, ganz viel in der Melania und Bill Gates Stiftung mit drin.
Genau, da wollte ich nochmal hinterherwerfen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Platz 17 mit 105,8 Milliarden Dollar. So, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Geld der gute Mann besitzt.
Ja, ist auf jeden Fall ein Auskommen da und hat man durchaus Möglichkeiten, sein Geld auch noch zu vermehren, auch wenn er eben nicht mehr in den Top 5 ist oder sagen wir Top 10. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Ansatz. Ja, wie gesagt, er ist kein reiner Tech-Milliardär. Das unterscheidet sich vielleicht auch zu denen, die jetzt da oben an der Spitze stehen, sondern er hat eigentlich über Jahrzehnte sein Vermögen diversifiziert und ist eine Art Finanzökosystem. Einerseits, wie gesagt, Cascade Investments, sein Family Office, das Milliarden verwaltet, komme ich gleich nochmal dazu. Dann die Bill and Melinda Gates Foundation Trust, also der Stiftungsfonds, und dazu noch Beteiligungen aus der Microsoft-Zeit. Wir wollen uns die mal anschauen. Cascade erwirtschaftet Renditen, die Stiftung fördert Projekte weltweit, kennt man sicherlich aus. Er ist ja auch im Umweltschutz sehr stark tätig und das Ganze wird langfristig gesteuert. Cascade Investment wurde Mitte der 1990er Jahre gegründet. Geleitet wird das Ganze von Michael Larsen, einem der medienscheuen Investmentprofis. Er managt das Geld von Gates schon fast seit 30 Jahren. Also merkt man, da ist Kontinuität wirklich was. Cascade ist sozusagen das Superdepot, investiert in Aktien, Immobilien, Infrastruktur, Landwirtschaft und Privatunternehmen. Was ganz spannend ist, habe ich in der Recherche rausbekommen, Gates ist mittlerweile einer der größten Farmland-Besitzer der USA. Rund 269.000, also über 100.000 Hektar, das ist eine Fläche so groß wie das ganze Saarland. Farmland klingt unspektakulär, ist aber ein super stabiler Sachwert. Pacht, Lebensmittelpreise, Bodenwert, das also sorgt für planbare Erträge. Und das passt letztendlich auch zu der Philosophie von Gates, langfristig, real und nachhaltig sein Geld mit anzulegen. Spannend, ne?
Ja.
Und dann kommen wir zu der Melania und Bill Gates Foundation, die Gates Foundation. Der Trust hat laut der letzten Meldung rund 47,8 Milliarden US-Dollar in 25 Positionen investiert. Das heißt, 80% des Geldes liegen gerade einmal in 5 Aktien. Jetzt mal die Frage an dich, Carsten, was ist wahrscheinlich die größte Position in diesem Fonds?
Ich vermute mal immer noch, dass Bill Gates viel an Microsoft hält.
Absolut, ja. Also der Gründer von Microsoft hält natürlich noch den größten Anteil an Microsoft. Die zweite Position ist Berkshire Hathaway, also von Warren Buffett's Holding. Dann Waste Management, auch ganz spannend. Das ist eine Müllentsorgung, auch ein stabiler Cashflow, sorgen die immer. Auf Position 4 Canadian National Railway, das wäre jetzt sicherlich ein Unternehmen, da würde Ben auch mit einsteigen. Ihr merkt schon, der ist heute nicht mit dabei, da geht es um Eisenbahn, Infrastruktur, auch da kontinuierliche Einnahmen. Und die fünfte Position Caterpillar, Baumaschinen, und ist auch ein absoluter Weltmarktführer. Das ist schon spannend, denn bei vielen Anlegern heißt es immer breit diversifizieren. Gates sagt eher, er versteht oder investiert in Dinge, die er auch versteht, und bleibt dann auch dabei. Also das sind alles Investments, die er auch tatsächlich schon sehr, sehr langfristig hat.
Ja, ich finde es total spannend, weil wenn ich Leuten erzähle, so, die mich fragen, wo ich investiere, dann erzähle ich immer die Geschichte, dass ich irgendwann mal einen Artikel gelesen habe, wo Bill Gates dann investiert und da war eine Aktie dabei, die heißt Republic Services und das war, ist in meiner Story immer die Aktie, die ich mir von Bill Gates abgeguckt habe, aber tatsächlich war das dieses Waste Management und Republic Services ist sozusagen die Konkurrenz von denen, also die machen wirklich Recycling, Müll und Müll gibt's immer sozusagen und das ist für mich tatsächlich ein solides Investment, gibt auch tatsächlich Dividende dazu, also kann ich nur sagen, das wäre sozusagen was für alle im Kapitalcafé.
Ja, sehe ich auch so. Also das könnte man durchaus mal, nehmen wir mal als Hausaufgabe für Ben mit, das mal als Espresso aufzubereiten. Ich sehe das ähnlich. Dividende zahlen sie auch aus. Müll gibt es immer. Egal wie die Wirtschaft läuft, das fällt immer an. Canadian National Railway finde ich auch spannend. Das ist ja auch quasi Monopolcharakter durch die Infrastruktur in Nordamerika. Auch das ist natürlich total spannend, weil die haben eine Preisdurchsetzungsmacht, die man sonst nicht so hat und auch einen Schutz gegen die Inflation. Also das sind schon, und das sieht man das dann, er schaut sich das schon an, jetzt vielleicht nicht der risikofreueste, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt komplett irgendwie in vielleicht auch ja eher volatile Werte, sondern ist da wirklich extrem langfristig mit dran, mit einer ganz klaren Strategie.
So wie wir uns das eigentlich auch vorstellen.
Genau, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir immer sagen. Wir wollen ja auch immer sagen, okay, einerseits wichtig das Thema Langfristigkeit. Also ich habe auch mal geschaut, durchschnittlich hält er seine Position über 25 Jahre. Also da geht es ja nicht um Quartalszahlen, sondern da geht es wirklich um eine langfristige Ausrichtung über Generationen hinweg. Eine Konzentration. Er setzt auf Unternehmen, deren Geschäftsmodelle er versteht. Das ist auch mal ganz wichtig. Das sagen wir eigentlich auch immer. Jetzt nicht in irgendwas stecken, wo ich gar keine Ahnung habe. Und das zeigt sich ja mit Microsoft, mit Müll, mit Bahn, mit Infrastruktur. Das sind alles Geschäftsmodelle mit einem realen Cashflow auf jeden Fall. Was ich spannend bei ihm finde, und das werden wir sicherlich, wenn wir die anderen Giganten uns auch nochmal näher anschauen, das Thema Nachhaltigkeit und Impact ist bei ihm wichtig. Also Gates investiert in Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind. Das werden wir sicherlich bei den anderen Giganten auch nochmal anders sehen. Wasser, Energie, Gesundheit, Landwirtschaft, das sind einfach Themen, die sozusagen auch einen ja, gesellschaftlichen Impact auf jeden Fall hat. Und ein wichtiger Punkt, und da unterscheidet er sich sicherlich auch noch, er verknüpft das Ganze eben auch mit seiner Stiftung. Viele Investment zahlen indirekt auf seine Stiftungsziele ein. Er investiert in Dinge, die die Welt verbessern und gleichzeitig Rendite bringen. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie er das aufstellt. Wo ist ein bisschen Chancen und Risiko? Das muss man schon auch dazu sagen. Es ist ja auch keine Bill Gates Show, sondern wir wollen ja auch den kritischen Ansatz durchaus besprechen. Es ist schon ein gewisses Konzentrationsrisiko. Also wenn man sich vorstellt, er hat so Milliarden auf 5 Werte sich ausgerichtet, hast du natürlich, wenn eine große Position einbricht, merkt man das sofort. Also wenn Microsoft auch mal irgendwas hat und runtergeht, was jetzt die letzten Jahre, Monate nicht so der Fall war, spürt man das natürlich extrem. Die Illiquidität, also große Anteile an Infrastruktur, die das Land lassen, sich nicht so schnell verkaufen. Also er hat ja auch Beteiligungen. Und natürlich, das sind jetzt alles Werte, Informationen, die natürlich öffentlich zugänglich sind. Aber was sonst noch über Cascade läuft, weiß man natürlich jetzt nicht so genau, was alles damit drin steckt. Klar, ein Milliardär hat, kann sich so eine Langfrist-Experimente leisten. Wir als Privatanleger müssen da sicherlich mehr auf Liquidität und Risiko schauen.
Ja, das mit dem Cluster-Risiko stimmt natürlich, obwohl man auch sagen muss, ich sehe das so, 50% seines ganzen Vermögens stecken halt eben in oder das Vermögens, das er verwaltet, stecken in Microsoft und Berkshire Hathaway. Und das ist natürlich dann, also gerade Berkshire, das sind ja 80 Unternehmen, die da irgendwie drunter sind, so, das streut sich dann alles schon wieder. Und Microsoft habe ich ja als Gewinner der Magnificent Seven auserkoren. Das sind schon stabile Unternehmen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn die beiden abstürzen, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann wird noch sehr, sehr viel mehr abstürzen. So. Ich finde tatsächlich für mich spannend sind in dem Bereich, also eben Microsoft, klar, das Waste Management, das würde ich hier jedem raten, mal sich das anzugucken, auch Republic Services mal anzugucken, wie die sich entwickelt haben in letzter Zeit. Und dann sind es eben so Werte, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen kann, die aber wirklich tatsächlich auch, wenn man weiter runtergeht in seiner Top 10, sowas wie Coca-Cola oder Walmart, wo man dann auch lange beibleiben kann. Canadian National Railway ist auch lustigerweise, habe ich bei diesen Giganten ein paar Mal gesehen. Also das ist, der ist ja jetzt nicht der Einzige, aber da greife ich vor und das ist ein super Übergang, wo wir schon bei Vorgreifen sind. Nächstes Mal werden wir uns mit Warren Buffett auseinandersetzen. Das ist ja auch ein bekannter junger Mann, der sehr viel Erfolg im Investment hatte. Und schauen wir uns mal an, was der so macht. Ja, das ist das gleiche Quiz, ne? Also an euch beide, wer glaubt ihr denn oder in den Top 20 der reichsten Leute, wo ist denn unser heutiger Kandidat Warren Buffett? Wo verortet ihr den von 1 bis 20? Platz 17 ist belegt, wissen wir schon.
11.
5.
Da gewinnt der Ben 10. Warren Buffett ist auf Platz 10 mit knapp 150 Milliarden Dollar. Ich glaube tatsächlich nochmal für uns als Anleger so ein bisschen, weil eine der, was ich leider nie gemacht habe, ist diese zusammen mal die frequently used excuses, warum man nicht anlegen sollte, war auch, es ist ein bisschen schon zu spät. Ich glaube tatsächlich, dass Warren Buffett irgendwie den allergrößten Anteil seines Vermögens nach seinem Alter von 60 Jahren gemacht hat. Also es ist nie zu spät. Und auch wenn es jetzt ein bisschen wirr ist in der Reihenfolge, wollte ich jetzt noch gerade mal zu Bens Feedback sagen. Wir sind ja nicht immer der gleichen Meinung. Meiner Meinung nach muss man sich nicht hinsetzen und irgendwie seine Ziele definieren und sonst irgendwas. Das ist jedem selbstbestimmt. Ich sehe das immer so, dass das auch wieder ein Grund ist, sich nicht drum zu kümmern. Meine Meinung ist, einfach mal machen. So, einfach mal mit 25 Euro die Woche oder 10 Euro die Woche sich irgendwie so einen Sparplan anlegen und dann langsam in die Thematik rein. Das wäre mein Ansatz. Nicht, dass jetzt Bens falsch ist, aber manche Charaktere sind da eben anders.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Anlegen, investieren wie die Giganten. Heute geht's um Warren Buffett. Er ist einer der berühmtesten Investoren der Geschichte. Bekannt als das Orakel von Omaha. Sein Hauptrat ist Berkshire Hathaway, nicht klassisch eine Holding, sondern eine Mischung aus operativen Unternehmen und Investmentvehikeln. Viele sehen Berkshire als ein Family Office. Buffett nutzt es quasi als Verwaltung seines Kapitals. Wie ist denn sein Ansatz? Er setzt ganz stark auf Unternehmensanalysen, kauft zu unterbewerteten Preisen und hat auf Fokus auf intrinsischen Wert statt Marktstimmungen. Aktionäre bekommen oftmals Post von ihm, das ist auch ganz spannend. Regelmäßig Briefe an die Aktionäre, in denen er seine Gedanken, Prinzipien und Entscheidungen offenlegt. Also auch eine wertvolle Quelle, um mehr über seine Philosophie zu erfahren. Wie schon gesagt, Berkshire Hathaway ist sein Vehikel. Während viele vermögende Personen ein separates Family Office haben, nutzt Buffett seine bestehende Holdingstruktur als Steuerungs- und Investitionsplattform. Jetzt ist er ja auch nicht mehr der Jüngste und er delegiert auch noch relativ viel. Er mischt operativ auch mit rein, in welche Geschäftsbereiche man reingehen will, aber hat auch treu runter natürlich schon entsprechend Manager positioniert, die dann auch in Zukunft sein Portfolio managen sollen. Eine Philosophie von ihm ist auch ähnlich wie bei Bill Gates. Er setzt auf Werte und auf Unternehmen, die er auch auf jeden Fall kennt. Und das sind auf jeden Fall Marken, die auch jeder von euch kennt. Beispielsweise ist das größte Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola. Gerade das Investment in Coca-Cola ist legendär und bekannt, dass er da großen Anteil hat und dort schon seit vielen Jahren investiert wird. Er hat am Anfang so eine gewisse Abneigung gegen Tech gehabt und ist auch erst relativ spät in Apple eingestiegen, hat aber in den letzten Jahren dort sein Investment immer stärker nach oben gedreht und 2016 ist er eben in Apple erst mit eingestiegen.
Ja, super interessant. Du sagst das so lapidar, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Das muss man ja mal sagen. Der ist 95 und macht immer noch mit und mischt da mit und so. Und zu seinem Investment in Coca-Cola, es wird ihm auch nachgesagt, dass er 5 Dosen Cola am Tag trinkt. Er ist da selber sein bester Kunde und 5 Dosen Cola am Tag, 95 Jahre. Wir wollen jetzt keine Nahrungstipps geben sozusagen, Ernährungstipps, aber...
Auf jeden Fall interessant. Ja, das stimmt. Was ist so ein bisschen so seine Philosophie? Also, er will, wie gesagt, kaufen, was man versteht, investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell er nachvollziehen kann. Er denkt langfristig, buy and hold, das ist ja, was sie auch immer wieder sagen. Die Strategie ist nicht kurzfristig, sondern er setzt auf dauerhaften Wert der Unternehmen und kann auch kurzfristige Marktschwankungen auf jeden Fall aussetzen, bei dem Volumen sowieso. Er hat ein wertorientiertes Investieren, also Value Investing. Er sucht Sicherheitsmaßen, intrinsischen Wert, niedrige Bewertung im Verhältnis zum zukünftigen Ertrag. Und er setzt auf bedeutende Summen in wenige hochwertige Ideen, statt extrem breit zu streuen. Das haben wir bei Bill Gates auch gesehen. Er setzt auf wenige Unternehmen und deckt nicht den ganzen Markt entsprechend ab.
Und er geht auch mit Geduld, also einem hohen Maß an Geduld ran. Letztens habe ich so eine Pressekonferenz gelesen, die er da gehalten hat, wo er gefragt wurde, warum er auf 300 Milliarden Cash setzt. Und da wurde dann schon vermutet, dass er irgendwie das Cash hält, um seinen Nachfolger irgendwie was mitzugeben, damit der dann direkt investieren kann. Und da hat er gesagt, nee, sowas würde ich niemals machen. Ich will ja hier der König sein. Und er sagt einfach, er wartet auf die richtige Investmentchance. Und er sieht jetzt gerade keine richtige Investmentchance und deshalb hält er das Geld.
Genau, also er vermeidet wirklich Hypes mitzugehen oder setzt irgendwie auf Spekulation, sondern er wartet einfach ab. Und wie du sagst, da ist ein extremer Bestand, der dann in Zukunft investiert werden kann. Was sind so die Learnings daraus? Was können wir vielleicht als Privatanleger ziehen? Schon gehört, kaufe, was du verstehst. Halte langfristig, nimm Volatilitäten als Kosten des Spiels. Baue eine kleine Anzahl sehr guter Positionen auf statt 100 lose Ideen. Das haben wir ja auch schon öfters besprochen. Ich glaube, der ein oder andere von uns macht da auch gerade die Erfahrung mit. Es lohnt sich schon immer mal wieder, sein Depot auch aufzuräumen und zu schauen, ob alle Positionen noch zu der Anlagestrategie auch passt. Halte Cash für Opportunitäten. Nicht alles muss sofort investiert werden. Sieht man an den Milliarden, die er übrig hat. Diszipliniert sein. Modische Hypes sind keine Garantie. Und ein wichtiges Thema, auch Kosten und Steuern. Diese fressen Rendite stark auf, gerade bei kleineren Kapitalniveaus. Ben, was sagst du zu Warren Buffett? Ein Vorbild für dich?
Dadurch, dass ich auch Buy and Hold mache, ja, bin ich so erfahren, dass ich so entspannt bin wie er, noch lange nicht. Würde ich sagen, dass ich den Markt so observiere wie er, dass ich ein eigenes Family Office da mache und daraus leben könnte, denke ich, sehe ich mich auch nicht mit drin. Was ich aber bei ihm abgeguckt habe, ich meine, da gibt es jedes Jahr immer so eine Geschichte, in welchen Aktien ist er investiert und mit McDonald's und Coca-Cola, dass das so seine Grundpfeiler sind, die habe ich dann auch irgendwann kopiert.
Und da muss man ja sagen, bei Coca-Cola weiß ich selber, sind ja auch stetige Dividendenzahler und sollte damit ja auch wieder in deine Strategie passen.
Sind sogar Dividendenaristokraten, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's sind da drin. Ich habe sogar sein Buch gelesen und den interessantesten Satz da drin fand ich, warum er da in Omaha sitzt, ist, da ist nicht Trubel, da gibt es hier nicht so Rauschen. Ich glaube, das war sogar das Wort, was er sagt, so ein Rauschen hier mit Hype und sowas alles. Der ist wirklich so ein klassischer Typ, der noch Zeitung aufschlägt, sich das durchliest und dann sich wohlfühlt mit der Entscheidung, das hat er jetzt verstanden und dann investiert er mit drin. Das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man immer sagen muss, der ist wirklich erst so richtig krass geworden nach seinem 60. Geburtstag und der ist eigentlich schon seit er immer 14 ist oder 18, ist er schon dabei und davor waren noch keine Millionen gewesen, sondern das kam erst alles wesentlich später. Also die erste Million war, glaube ich, erst mit 30, zuerst und dann die Milliarden dann mit 60. Aber sieht man auch wieder, wie krass gut der Zinseszinseffekt dann wieder später reinknallt. Und ja, da ist er halt mit einem guten Alter gesegnet.
Absolut, also wir haben noch ein bisschen Zeit für die erste Milliarde und genug Coca-Cola trinken. Nein, wir geben hier keine Ernährungstipps. Hat sonst noch jemand von euch Anmerkungen zu Warren Buffett?
Er wird mal fehlen.
Absolut. Ich glaube, er ist wirklich für die Aktienkultur und die Geldanlage hat er einiges bewirkt und viele Jünger folgen ihm und er hat da sicherlich einiges bewegt, nicht nur in USA, sondern weltweit. Sein Einfluss ist da nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
Besonders, es gab ja noch den Buffett-Indikator, wann er immer investiert hatte. Also für Leute, die Finanzzeitungen lesen, so wie ich jede Woche, da war auch immer so eine Anekdote drin, wie ist dieser Buffett-Indikator, wie viel Geld hält er gerade und wie viel investiert er gerade. Und wenn er immer Geld gebunkert hat und dann hat man sich immer diese Crash-Kurven angeguckt, da war immer so eine Überlappung mit drin. Da haben ja auch immer viele Artikel darauf hingewiesen, dass wenn er viel Geld hält, dass er da davon ausgeht, dass in nächster Zeit die Kurse eher fallen werden. Und dass er dann immer 1 bis 2 Monate später dann richtig große Käufe getätigt hat und dann wieder gestiegen ist und das irgendwie momentan wieder so eine Periode sein soll. Ob das mit 95 Jahren jetzt immer noch stimmt, weiß ich nicht.
Heute wollen wir weitermachen mit unserer Serie Investieren wie Giganten. Carsten, wen hast du denn heute mitgebracht?
Heute haben wir Bill Ackman, also wir hatten ja bisher Bill Gates und Warren Buffett. Und das ist ein junger Mann, mit dem ich tatsächlich, also was heißt gar keinen Kontakt, sowieso keinen Kontakt, weil so Leute verkehren nicht mit so Leuten wie mir. Aber mir war der jetzt nicht so ein Begriff und wir wollen ja so ein bisschen lernen, was das für Leute sind, was sie so machen, was wir davon lernen können, so. Und Bill Ackman ist jetzt ein Typ, ich erzähle das jetzt alles mal, aber man kann halt von vornherein sagen, vieles, was er so macht, das ist jetzt nichts für uns, weil er halt wirklich Einfluss nimmt über seine Investments auf Unternehmen. Also er bezeichnet sich selber als aggressiven Aktivisten oder aktivistischen Investor. Das heißt, er möchte dann halt sozusagen Einfluss nehmen, wenn ein CEO oder sowas ihm nicht passt, dass er den ausgetauscht bekommt.
Ein klassischer Hire and Fire.
Genau, oder dass er halt sagt, die Dividende muss erhöht werden, sowas. Also aktivistischer Investor nennt sich sowas. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu, könnt ihr ja mal gucken. Aber ja, das heißt, wenn wir mal so seinen Stil uns angucken, er ist halt tatsächlich hochkonzentriert in dem, wo er investiert hat, tritt sehr selbstbewusst auf, teilweise aggressiv und polarisiert auch. Also der hat halt, der geht auch gerne mal über Twitter und tut da seine Meinung kund, um dann eben seine Agenda durchzusetzen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal natürlich reinzugucken, wie so sein Vermögen aufgebaut ist. Das ist ja gerade für uns interessant, wo er investiert hat, damit wir auch neue Unternehmen kennenlernen. Also sein Kapitalunternehmen nennt sich Pershing Square Capital Management und die sind tatsächlich überschaubar. Da muss man jetzt nicht wie bei Ben mit seinen 450 Posten oder bei dem, was ich Depot habe, auch mit mehreren Posten, sich Sorgen machen, dass man da den Überblick verliert. Es ist tatsächlich eigentlich sind es nur 11 Posten und die wollte ich mal mit dir jetzt durchgehen. Also das größte Investment, was er hat, ist Uber, weil er halt gerade auf diese Mobilität, Logistik und sowas total sich fokussiert hat. Das ist 20% von seinem Portfolio. Ich selber habe auch irgendwann mal Uber gekauft und mir sind die Augen aufgegangen, als ich gesehen habe, wie die in letzter Zeit gestiegen sind. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Also Uber ist super interessant. Die sind jetzt, also gerade was die an Daten haben und so, ist schon heftig. Zweite ist Brookfield Corporation. Da sind wir bei was ich vorher noch gar nicht kannte. Die sind sehr diversifiziert und investieren in so Infrastruktur und Immobilien. Also da ist da praktisch das eine ist Tech, das andere ist jetzt doch wieder ein bisschen klassischer. Das dritte ist Restaurants Brands International. Und das ist so eine Fast-Food-Betreiberkette. Die betreiben unter anderem die Burger King. Da ist er auch noch mit 11% drin. Dann Klassiker, Amazon, 10%. Howard Hughes Holding, das ist auch wieder Immobilien-Holding-Gesellschaft. Dann Chipotle, wer schon mal in Amerika essen war, das ist so eine Kette für mexikanisches Essen. 9%, die sind sehr stark am Wachsen. Und die hatten auch mal so eine E. coli-Bakterien-Skandal. Und da sind die halt gecrashed. Und das war halt so der Moment, wo Bill Ackman da eingestiegen ist, weil er einfach wusste, okay, das ist ein solider Laden, die haben jetzt diesen Einbruch, da gehe ich rein. Aber da kommen wir noch zu. Alphabet, also Google, hat da irgendwie komischerweise zwei Klassen einfach, also insgesamt kommt er da auf fast 15%. Einmal, das hängt mit dem Stimmrecht zusammen. Und dann ist er noch in Hilton Worldwide Holding mit 6% und noch Hertz, also der
Autovermietung.
So, und da kann man halt auch sehen, so eigentlich geht's hier Immobilien, Tech, Restaurants und
Mobilität.
Das sind so seine Themen. Das heißt, alles sehr, sehr konzentriert. Er sagt halt, er kennt sich da aus und er ist auch in manchen Sachen schon sehr, sehr lange drin. Also in Chipotle ist er seit 2016 drin, in Hilton seit 2018. Also so wie wir es halt auch bei Warren Buffett und Bill Gates gesehen haben, Trading hin und her, davon halten die alle nichts. Die bleiben da sehr, sehr lange drin. Und er hat auch oftmals, wenn es kleinere Läden sind, 5-10% der Firma, um da eben einen Einfluss drauf üben zu können. Also kann man kurz sagen, sein Motto ist Quality at a reasonable price. Also er guckt halt, was sind starke Marken, wo gibt es gerade so einen Dip nach unten aus irgendeinem Grund, wo das praktisch unterbewertet ist gegenüber der Qualität oder wo hat gerade das Management versagt. Also ich glaube, für mich wäre so ein klassischer Moment, der mir da eingefallen ist. Es gab ja mal den Moment, als Cristiano Ronaldo auf so einer Pressekonferenz so eine Cola-Flasche zur Seite geschoben hat, aus dem Bild draußen gesagt hat, trinkt Wasser. Und dann ist ja der Börsenkurs von Coca-Cola mal kurzzeitig gecrashed. Und ich glaube, das sind so Bill Ackman-Momente, wo man sagen kann, die Firma ist solide, aber jetzt crasht's halt. Und wer weiß, heute Montag, 20. Oktober, die News sind ja, dass AWS eingebrochen ist. Vielleicht bricht jetzt der Aktienkurs von Amazon ein. Vielleicht ist das halt gerade der Moment, bei Amazon einzusteigen. Vielleicht. Wir geben ja hier keine Anlageratschläge. Genau. Und das sind so die Themen. Also er guckt halt, wo kann er genau reingehen. Und was so eine Story ist, die Bill Ackman sozusagen geprägt hat, er hat halt, weil würde ich nicht sagen, er hat es vorher gesagt, aber er hat halt irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass diese Corona-Krise kommen wird und hat halt von seinem Investmentfonds mit 27 Millionen so Versicherungen gekauft. Ich erkläre das jetzt mal einfacher, vereinfacht. Versicherung gekauft auf 27 Millionen und dann kam der Corona-Crash und er hat dann diese Versicherung, konnte dann an der Börse wieder handeln und hat die halt für 2,6 Milliarden verkauft. Das heißt, er hat 2,5 Milliarden Dollar in weniger als einem Monat Gewinn gemacht, indem er halt auf etwas gewettet hat. Und das ist halt schon ziemlich krass. Klappt nicht immer. Er hat auch schon Wetten, ist er eingegangen, die in die Hose gegangen sind. Und er hat Unternehmen gekauft, die dann total abgeschmiert sind. Ist eben so. Das gehört halt zu ihm dazu. Er geht halt hohes Risiko, versucht Leute zu beeinflussen und er denkt langfristig. Und ich denke halt, was wir halt davon lernen können, also einerseits vielleicht nicht so breit streuen, wie man das macht, wenn man so den Fokus verliert. Also man muss halt keine 50 Posten im Depot haben, vielleicht auch keine 40 oder keine 30. Und man guckt halt, okay, was ist ein solides Unternehmen und wo schwächeln die jetzt gerade aus irgendeinem Grund? Ja, also ich habe das auch mal gehabt bei einem Gaming-Unternehmen. Da hatte sich das Spiel verzögert oder der erste Release von dem Spiel war dann halt nicht so doll. Und dann sind die halt eingebrochen, aber ich wusste halt, die wachsen langfristig und werden langfristig stabil bleiben und bin dann da reingegangen. Ja, und das ist halt für mich, was ich so mitnehme. Qualität, langfristig denken, Krisen nutzen und vielleicht auch, wenn man mehr Zeit hat, sich mit dem Management mal auseinandersetzen. Und ein großes Ding auch, was wir auch lernen müssen, die letzte Woche war hart für uns alle, auch Fehler akzeptieren oder auch mal akzeptieren, wenn es runtergeht und es aussitzen.
Ja, ich glaube, da unterscheidet er sich auch stark von den anderen beiden, die wir bisher vorgestellt haben, dass er halt wirklich mit Fehlern auch offen umgeht und das auch öffentlich bekannt gibt, wenn er mal ein Fehlinvestment macht. Das ist ja bei den anderen, versuchen es dann wieder im Portfolio auszugleichen. Oder manche sind dann so, auch wie bei Buffett, der es so langfristig angelegt hat, dass es dann sozusagen nicht offen kommuniziert wird. Aber da geht er schon auch mit sich selbst wahrscheinlich auch in Kritik, aber natürlich auch mit dem Management, wenn er nicht zufrieden ist. Und da nimmt er auch großen Einfluss, wie du gesagt hast, ja dann auch auf die Unternehmen. Ich finde ganz spannend, bei denen, aber auch bei den beiden anderen, es ist dann oftmals klassische US-Unternehmen, in die sie investiert sind. Also Burger King, die Hilton-Gruppe, das sind ja schon traditionelle, sagen wir mal, das Good Old America ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also wir hatten ja, was hatten wir auch noch? Canadian Railway und sowas. Dann die Recycling und Abfallunternehmen von Bill Gates. Da ist jetzt, bisher haben wir jetzt noch kein Nvidia oder sowas gefunden. Und das ist ja auch so, dass das, was wir lernen müssen. Letztens kam mein Nachbar auf mich zu, zwischen Tür und Angel haben wir geredet und dann habe ich gemeint, ja, hier, ich mache jetzt Podcast. Und er so, ach was für ein Podcast, habe ich gesagt. Dann hat er halt, eigentlich hatte er gar keine Zeit, hat direkt sein Handy gezückt, hat sein Portfolio aufgemacht und hat dann, hast einen Tipp für mich, so, und ich so, naja, irgendwie, dies, das, und dann meinte er so, ja, nee, das nächste Nvidia, so, als wenn ich jetzt das nächste Nvidia aus dem Hut zaubern könnte. Das klingt alles sehr spannend, aber es muss es halt auch nicht immer sein, und ich glaube, dass man halt auch dann tatsächlich sehr, 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 sehr viel Zeit darin investieren muss und sehr dafür interessiert sein muss, weil es soll ja auch Spaß machen. Und ich selber bin kein Typ wie Aktienmax, hi Max, Grüße gehen raus, der sich da so gerne reinarbeitet, oder wie Ben so mit seiner Excel-Tabelle, die oder so viele Posten, dass er Trade Republic gecrashed hat. Ist halt jeder wie er mag. Und ich finde es halt total spannend, sich auf 10, 11 Positionen zu verschärfen und da langfristig halten und eben gucken. Wir haben das ja auch in unserem Portfolio, unserem eigenen Portfolio, da haben wir ja auch irgendwie, haben wir BYD gekauft, die sind jetzt erstmal runtergegangen. Aber da würde ich halt auf jeden Fall sagen, wir bleiben dabei, wenn wir nicht sogar noch was nachkaufen.
Ja, und das ist halt genau solche Momente. Das Nachkaufen ist ein guter Stichwort, dass man sagt, es gibt halt nun mal Schwankungen und die gab es auch am Freitag. Wer reingeschaut hat in sein Depot, hat das vielleicht auch gemerkt oder gespürt. Und dann geht halt mal ein Kurs schneller runter. Aber das sind vielleicht auch Möglichkeiten, wenn man langfristig an eine Marke und an ein Unternehmen glaubt, da auch nochmal aufzustocken und nicht gleich alles zu verkaufen. Denn meistens beruhigen sich die Märkte dann auch wieder, gerade in diesen turbulenten Zeiten wie jetzt. Da reicht ja manchmal so ein Tweet des US-Präsidenten und schon geht alles in den Keller. Und am Montag sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Und das ist das Spannende. Hims & Hers ist zum Beispiel, Hims & Hers Health. Da habe ich vor Jahren schon mal angefangen zu investieren. Die ist auch ein US-Unternehmen, Medizinartikel und aus dem Pharmabereich, die dann auch mal wieder 10% runtergehen, aber dann auch wieder deutlich hochgehen. Und wenn man langfristig an ein Unternehmen glaubt, kann das durchaus eine Möglichkeit sein, auch mal wieder einzusteigen. Und wichtig ist aber, sich trotzdem natürlich anzuschauen, wie entwickelt sich das Unternehmen, passt da die Perspektive. Und da meine ich auch die Perspektive für die nächsten Jahre, ist da der Ausblick da. Auch bei Uber, die haben wirklich eine krasse Fahrt aufgenommen, letzte eineinhalb Jahre. Die ist aber viele Jahre auch echt nur seitwärts gelaufen. Und Uber ist aber eben ganz spannend, was da alles dahin steckt. Uber Eats, globales Unternehmen, in jeder Stadt erweitern ihr Netzwerk. Also da ist schon Potenzial. Und wenn man sich die gesamte Mobilitätsbranche anschaut, da ist so viel Wandel drin. Da sind natürlich so ein Player wie Uber, auch mit dem Volumen, die haben, natürlich ganz weit vorne mit dabei.
Ja, und gerade Uber, mega spannend. Ich weiß noch, ich war ja mal früher sehr viel in San Francisco beruflich unterwegs und so und habe da mit Leuten gequatscht und habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Da war ja Uber gerade der Hit und das ist so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die sitzen halt auf diesen ganzen Daten, ne? Also Uber hat von New York eine Karte erstellt, wo die meisten One-Night-Stands stattfinden. Basierend auf den Fahrtdaten, also von wegen, er fährt zum Club, sie fährt zum Club, beide mit Uber, sie fahren beide irgendwie zu ihm und dann fährt sie halt von ihm aus. Also absolut krass, auf was für Daten die sitzen und was die daraus extrapolieren können.
Und das ist ja das Krasse. Eigentlich ist ja Uber auch ein Datenunternehmen. Das ist ja sozusagen die Tank. Die Uber, die man hier rumfahren sieht, ist ja nicht Uber, sondern im Endeffekt das, was sie ja dann auch kapitalisieren können, ist eben diese extreme Datenmenge, die Uber hat. Und da ist genau solche Analysen natürlich sehr, sehr spannend.
Ja, und wie gesagt, spannend auch, nachdem wir den Magnificent Seven gemacht haben, dass auch Ackman an zwei von denen glaubt, Amazon und Google. Und trotzdem noch das klassische, wie sagt man, Brick-and-Mortar-Business dabei ist, gerade mit Chipotle und Burger King.
Nochmal ein kurzes Fazit. Bill Ackman ist also kein stiller Beobachter, er ist ein Macher. Ein Investor, der nicht einfach zuschaut, sondern eingreift, wenn er Potenzial sieht. Er steht für Überzeugung, Aktivismus und Mut, auch dann, wenn es unbequem wird. Während Buffett geduldig hält und Bill Gates langfristig über Strukturen wirkt, setzt Ackman auf Bewegung, Einfluss und Veränderung.
Genau, den Michael Burry, auch genannt Mr. Big Short. Vielleicht kennt der ein oder andere nicht den Michael Burry, aber er kennt den Film The Big Short von 2015. Wo es über die Bankenkrise gegangen ist. Auf jeden Fall eine der jüngeren Börsenlegenden, Michael Burry. Michael Burry ist ein sehr interessanter Mensch, 71 geboren und war erstmal Medizinstudent und hat auch erfolgreich sein Medizinstudium beendet. Hatte in den 90er Jahren dann so angefangen, sich für Aktien und Co. zu interessieren, so ein bisschen blockmäßig gemacht. Und dann hatte er so einen Aha-Effekt. Und der Aha-Effekt war gewesen, er wollte seine Facharztprüfung ablegen. Und mehr oder minder ist er da durchgefallen, weil er mehr oder minder nur noch im Thema Aktien gewesen ist und hat danach seinen Job gekündigt und mithilfe seiner Familie seinen eigenen Hedgefonds aufgesetzt, den sogenannten Hedgefonds Sicken Capital. Und das war im Jahre 2000. Also es war wirklich kurz nach seinem Facharzt, hat nicht geklappt und ist dann komplett in das Börsenthema reingegangen. Lief auch in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr gut. Er hat dort solide Investments gemacht und alles. Und dann, jetzt kommt so ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen Hollywood beiseite nehmen, hat er nämlich schon angefangen im Jahre 2001 zu sagen, hey, hier mit den ganzen Immobilien in den USA, da baut sich eine dicke Blase auf, die ja 2007, 2008, der eine oder andere mag sich vielleicht interessieren, dann geplatzt ist. Und er hat dagegen gewettet. Und jetzt ist es, die Leute, die den Film gesehen haben, vielleicht, ich meine, es sind 2 Stunden, er hat dort den Short gesetzt, also sprich, er hat gegen den Markt gewettet, sondern es auf fallende Märkte gesetzt, dass es am nächsten Tag dann stattgefunden hat. Das war nämlich nicht so gewesen. Er hat es nämlich 2,5 Jahre vorher schon gemacht und ist 2,5 Jahre lang halt, ist der Markt weiter gestiegen und er hat über 80 Millionen Verlust in seinem Hedgefonds gehabt und mehr oder minder 2,5 Jahre nur daran gekämpft, dass die Leute nicht aus seinem Fonds rausspringen. Und dann ist der Börsenkurs gecrashed und er hat innerhalb von einem Monat 498% plus gemacht. Aber auch neben nur Grund von dieser Wette halt eben da drin. Und hat für sich persönlich über 100 Millionen plus gemacht und für alle seine Leute, Anleger, hat er über 700 Millionen plus daraus eben gemacht aufgrund dieser Wette. Nicht zu vergessen, es gab sehr viele Leute, die darauf hingewiesen haben, dass der Aktienmarkt dort crasht, aber er hatte die größte Einzelposition, deswegen wurde er auch so ein Big Short gemacht. So, ein bisschen zu ihm. Was ist jetzt so seine Anlagestrategie und woher kommt er und woher geht er zukünftig auch irgendwie hin? Seine Anlagestrategie ist immer so klassisch wie auch bei Ekman und Co. Er sucht sich immer Unternehmen oder Bereiche aus, wo gerade irgendwie so ein Dipper ist aufgrund von politischen Sachen oder weltpolitischen Sachen. So hat er zum Beispiel auch 2021 und 2020 gesehen, als die Corona-Krise gewesen ist, dass Land und Konsumgüter gerade sehr, sehr am runtergehen sind, obwohl Land und Konsumgüter weiterhin Sachen sind, die man auch, wenn wieder rausgeht und die Normalität wieder eingeht, investieren sollte. Und das Gleiche sieht er momentan auch bei Versicherungen und im Healthcare-Bereich und Pharmazie, dass dort gerade ein Dipper ist aufgrund von politischen Regulierungen, besonders in den USA. Die Unternehmen, die dahinter sind, sind so ein grundsolide und deswegen investiert er dort in Long. Nichtsdestotrotz ist Michael Burry weiterhin ein Mensch, der neben diesen Fundamentalanalysen gerne auch Wetten eingeht. Und da muss man sagen, hat er bis jetzt eine sehr, sehr gute Trefferquote. Zum Beispiel hat er gerade einen großen Short letztes Jahr auf chinesische Unternehmen gemacht, also Alibaba, BYD etc. Und die sind auch gut gefallen. Dann kam natürlich noch der Trump-Zinsschock dazu. Und danach hat er seine Short-Positionen geschlossen. Und witzigerweise, jetzt kommt so, worin ist er momentan investiert in Long-Positionen, ist Alibaba und JD.com seine drittgrößte Position, also dritt- und viertgrößte Position. Nach dem Short geht er jetzt davon aus, dass Alibaba und JD.com auf die nächsten 2 Jahre, das ist jetzt aus dem aktuellen Hedgefonds-Bericht vom 30. Juni, dass diese in den nächsten 2 Jahren long gehen werden. Und zusätzlich zu China aus Short, also dem antizyklischen heraus, wieder jetzt geht es in den Zyklus des wachsenden Handy rein, ist er noch sehr stark ins Gesundheitswesen und in Pharmazeutika investiert. Und seine größte Position, und diese ist mit 230 Millionen US-Dollar, ist es United Healthcare Group. Dort ist er massiv eingestiegen. Er ist jetzt auch der größte Hedgefonds-Investor in die United Health Group mit hinein, weil er sagt, das Unternehmen ist grundsolide. Dort weiterhin Versicherungen und Gesundheitswesen wird in den USA immer mehr ein Thema sein. Aufgrund von politischen Reibereien, in Anführungsstrichen, ist der Kurs in den letzten 9 Monaten um 40% gefallen. Die Zahlen sprechen was anderes. Diese Aktie ist unterbewertet. Und das ist jetzt seine größte Position mit drin. Und in das Biotech-Unternehmen Regeneron Pharmaceutical. Regeneron Pharmaceutical ist ein Unternehmen, welches gerade wie andere Unternehmen so in diesen Bereich geht mit Fett wegspritzen und Diabetes. Und ein sehr interessantes Produkt, was sie dabei drin haben, ist es so gegen Leukämie und Krebs. Dass da man sich die Chemotherapie sparen kann. Also sehr interessant, wenn man da tiefer reingeht. Und das ist seine zweitgrößte Position. Da sind mehrere Patente kurz davor angenommen zu werden oder halt eben abgelehnt zu werden. Und die Short-Position, also weswegen runtergefallen ist, ist halt, dass diese Fettwegspritzen und die anderen Sachen halt gerade mit dem ersten Patentanlauf nicht angenommen worden sind. Und dann sind die Kurse um 40% gefallen. Ich fand, als ich den Bericht gelesen habe, es macht Sinn, Gesundheitswesen, ja, wir werden immer älter, das wird immer ein größeres Thema mit drin sein. Da macht es Sinn, in diese Unternehmen investiert zu sein, finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Und auch mit den neuen Innovationen, die wir in der Gesundheitsindustrie haben. Und wenn man sich die Aktien wirklich anguckt, in den letzten 9 Monaten beide jeweils um 40% gefallen, wäre jetzt ein guter Einstieg, weil die Unternehmen deswegen nicht schlechter gewirtschaftet haben. Genauso mit China, mit Alibaba und JD.com. Das sind seine Long-Sachen. Was in der Sicht so für uns als langfristige Investoren, auch jetzt hier für Kapitalcafé, sehr, sehr spannend ist. Eine zusätzliche Sache und seine nächste große Wette ist der MSCI World, aber im negativen Sinne. Weil nach dem Bericht, aufgrund der Übergewichtung des MSCI World in KI und Magnificent Seven, geht er davon aus, dass es eine Rückgang der Aktien, dieser 7 Aktien in Q1, Q2 2026 gibt, weil sich der KI-Markt ein wenig konsolidieren wird und diese 7 Aktien die restlichen 1000x-Aktien im MSCI World zusätzlich mit runterziehen wird. Dass daraus hin eine gewisse Panik entstehen könnte, obwohl die anderen Unternehmen wirklich grundsolide sind und nichts daneben spricht, in die investiert zu sein, aber aufgrund des großen Investitionsvolumens dieser MSCI World ETFs diese Unternehmen in der Panik mit heruntergezogen werden wird. Und deshalb geht er auf MSCI World gerade in einen Short. Also es ist seine Wette gerade gegen den MSCI World. Und dadurch, dass er China, Finanzen und noch ein paar andere Wetten gewonnen hat, ist es eine Wette, die könnte man sich angucken. Ich meine, wir reden ja auch über das Klumpenrisiko gerade drüber, dass da mehr dahinter ist, als wir vielleicht denken würden. So, Fazit jetzt für uns. Ist er etwas, was vom Kapitalcafé irgendwie ist? Ja, seine Long-Position finde ich in den Analysen sehr gut, weil er auch immer nur 5 bis 8 Long-Positionen macht. Er sagt auch wie alle anderen, ich gucke mir immer nur die Sachen an, die ich verstehe und alles andere interessiert mich nicht. Ich habe lieber 8 Positionen als wie manche hier 418, 500 Positionen in seinem Portfolio mit drin. Also da von diesen Value-Bets ist er wirklich sehr tief drin. Bei diesen Short-Sachen oder die Wette gegen den Markt, ich glaube, das ist eine Sache, die kann man mitmachen, aber es ist nichts, was man empfehlen sollte von unserer Seite.
Ich hatte mich ja auch mal damit beschäftigt, weil wir da vorher drüber geredet haben. Also United Health Group, wie gesagt, wir machen hier keine Anlagetipps, ne? Aber was man halt sagen kann, er ist jetzt nicht der einzige von diesen Giganten, die da draufgesprungen sind. Also da sind einige sind da jetzt rein. Also zu den bekanntesten, die das gemacht haben, gehören Warren Buffett, den wir auch schon hatten, und David Tepper und dann halt eben Michael Burry. Also das scheint wirklich so eine ganz interessante Wette zu sein.
Ja, und was sich ja wirklich zeigt, und das hast du ja auch so gesagt, ich glaube Medizin und Healthcare, alles Medizin, Technik, was da alles passiert, das ist einfach ein super Zukunftsthema, was wirklich ein langfristiges Investment sein kann. Ich habe auch so einen Healthcare-ETF, der ist richtig runtergeratscht im letzten Jahr. Das hat aber auch so ein bisschen mit den politischen Situationen USA ja auch zu tun. Aber das sind auch so Phasen, die man da wieder nutzen kann für einen ETF-Sparplan. Aber das ist einfach ein Trendthema, das ewig gehen wird und bei einer alternden Gesellschaft immer wichtiger wird. Ich fand noch den Aspekt ganz spannend, und das ist dann eher so kurz- und mittelfristige Anlageinvestitionen. Es ist so dieses Thema auf, ja, so das gesagt wegen Corona, da sind ja diese ganzen Lieferdienste auch super gut gelaufen zum Beispiel. Alle, die sozusagen einen gewissen Zyklus haben, dann aber vielleicht auch in 2, 3 Jahren nicht mehr funktionieren. Also da sind ja solche Anbieter wie HelloFresh oder Deliveroo eine ganz schöne Achterbahnfahrt gemacht. Das waren da sozusagen die Profiteure der Corona-Krise und danach sind die wieder auf ein gutes Niveau runtergestutzt worden. Und das sind einfach auch beim Anlegen einfach wichtig zu sehen. Sind es Zyklen? Jetzt sagen ja viele, sind wir gerade in diesem Rüstungszyklus irgendwie drin. Das ist eben immer zu beachten, dass das halt auch endlich ist und dass diese Zyklen auch schnell wieder runtergehen können.
Genau. Ich finde es sehr, sehr spannend, auch mal so ein bisschen noch zu enthollywoodisieren so mit drin, was so die Medien und der Film dazu gemacht hat. Aber am meisten finde ich spannend wirklich die Short-Position auf dem MSCI World.
Da muss ich aber sagen, nur weil er irgendwie zweimal irgendwie richtig lag, muss es nicht immer sein. Eine Wette ist immer eine Wette. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Wir haben ja versprochen, heute geht's um Katie Wood. Investieren wie Giganten in unserer Serie. Und wir haben uns ja die letzten Male Investoren angeschaut, die ja sehr langfristig orientiert sind, die alle eine hohe Cash-Quote aktuell haben. Und heute schauen wir uns Katie Wood an, die Gründerin von ARK Invest und für viele so etwas wie die Hightech-Heilige der Börse. Warum? Sie glaubt fest daran, dass man mit den Technologien der Zukunft die Märkte von morgen aufbaut. Selbst wenn die Welt um einen herum noch zweifelt. Also sie ist immer sehr, sehr früh dran, hat auch einen stabilen Cashflow, aber ihr Lieblingswort ist Disruption. Also sie sucht wirklich die großen Umbrüche und ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal so 2018, 19 von ihr gehört, 2020, eben mit ihren Investments, dass sie dann frühzeitig auch bei Tesla eingestiegen ist. Sie hat aber auch so Themen wie Bitcoin immer gepusht und ist dann wirklich so 2020 ist ihr Fonds um 150% im Plus gestiegen. Sie wurde plötzlich echt der Star. Sie war bei CNBC überall gewesen und sie war so die Börsenheilige. Das ging alles ganz, ganz rasant. Doch, wer viel riskiert, kann auch wieder tief fallen. Und das ist dann 2021, 2022 passiert, als der Markt gedreht ist. Was war da so der Grund? Steigende Zinsen, Tech-Korrektur und die Anleger wurden vorsichtig. Das heißt, die Aktien, die so extrem gestiegen sind, sind dann wieder runtergegangen. Und ja, das zeigt einfach die Turbulenz, die sie auch immer hat. Aber sie blieb ihrer Linie treu. Sie nennt Volatilität den Preis für Innovation. Für sie ist jeder Rückschlag eine Kaufgelegenheit, besonders wenn alle anderen verkaufen. Das finde ich schon ganz spannend. Ihr Credo, wenn die Menschen Angst haben, wenn sie nicht glauben, genau dann entstehen die größten Chancen. Und ganz aktuell sieht man das auch wieder, wir haben ja die letzten Male auch schon drüber gesprochen, wieso investieren alle eigentlich nur in US-Aktien? Und sie ist gerade eine, die Positionen verkauft hat, wie Palantir oder AMD, und ist in chinesische Aktien eingestiegen, wie BYD und Baidu. Also da zeigt sie auch wieder, sie geht vielleicht früher als andere Investoren in neue Märkte rein und setzt da auch wieder ein bisschen auf Risiko.
Ja, das finde ich total spannend, weil das ist ja auch das, was wir jetzt gesehen haben. Nochmal zu meinem Crash-Thema zurück, als wir uns mit den Giganten jetzt beschäftigt haben, dass einerseits auch, ich glaube, Warren Buffett ist auch in so China-Aktien eingestiegen und Michael Burry, den wir ja letztens hatten, der ist ja auch Baidu, Alibaba und so, die gehen in diese ganzen Aktien rein. Und kann das sein, dass wir was in den USA erwarten? Ne? Also die gehen da raus, gehen in China rein, Michael Burry wettet gegen den S&P 500, Warren Buffett weiß nicht so genau, was er machen soll und hat über 300 Milliarden gebunkert, um auf die nächste Chance zu warten. Mega spannend.
Was können wir jetzt als Anleger lernen? Also es ist natürlich auf jeden Fall kein Stil für schwache Nerven. Also das muss man wirklich sagen, die Fonds, die sie haben, schwanken sehr, sehr stark. Manche Investments gehen voll auf, andere gehen komplett schief. Katie Wood ist eine Visionärin, aber keine klassische Risikomanagerin. Sie denkt in Dekaden und nicht in Quartalen. Also es zeigt, sie ist schon auch eine langfristige Investorin, die aber auch viel Volatilität aushält. Was können wir jetzt davon lernen, habe ich gerade gesagt, ja, auch mal gegen den Strom zu denken, also auch ruhig mal ein gewisses Risiko einzugehen, aber trotzdem sollte man verstehen, warum man das tut und warum es ein zukünftiges Investment sein könnte. Und eben investieren in Zukunftstrends, aber auch nicht um jeden Preis, also auch nicht alles auf eine Karte setzen. Man braucht auf jeden Fall ein starkes Nervenkostüm. Ich weiß nicht, ob das so meine Anlagestrategie wäre. Ich glaube, ich bin da wäre eher für die sicheren Häfen.
Ja, inspirierend. Und ich würde sagen, ich mix da jetzt gerade mal was rein, weil wir haben lange nicht mehr unser Depot geschaut.
Ja.
Und wir haben auch BYD gekauft und die sind jetzt 11% im Minus. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal die Katie Wood und wir glauben da dran und wir kaufen da nochmal nach.
Da wäre ich total bei dir. Ich habe BYD schon relativ lange im Depot und ich muss sagen, aktuell, wenn ich auf ein Auto Hersteller setzen würde, wäre BYD eine der wenigen Aktien, wo ich weiter dranbleibe oder es weiter im Sparplan versuchen würde.
Die haben auch eine Dividende.
Haben sogar eine Dividende, die ist aber sehr gering. Dividende ist Dividende, gerade heute am Dividendentag. Ben, was hältst du von Katie Wood? Wann hast du zum ersten Mal von Katie was gehört?
Ich glaube, es war auch 2020, 2019, wo sie wirklich durch alles durchgejagt worden ist. Und dann hatte ich ein Interview mit ihr angehört gehabt und dann war Manager Magazin, also in zwei, drei Zeitungen war sie auch drin gewesen. Und da war sie mir jetzt nicht so sympathisch, weil sie mehr oder minder, man muss auch sagen, die wird dann durchs ganze Land getragen und wahrscheinlich hatte sie gerade einen kleinen Höhenflug gehabt, war so, ey, ich bin jetzt hier der Messias, hört mal alle auf mich und macht mal. Und da war nicht so, dass ich es sympathisch fand. Was ich aber bei ihr richtig krass fand, war die Tiefe der Zahlen, die sie wusste. Also entweder sie war total krass gebrieft gewesen, aber sie wusste ganz genau irgendwie, also jetzt überspitzt gesagt bei Tesla, in welcher Region wie viele Teslas am Tag verkauft worden sind. Und sie wusste ganz genau, wie groß die Verschuldungsquote der einzelnen Unternehmen gewesen ist. Und da dachte ich mir so, ach krass, aber vielleicht ist sie auch einfach ein kompletter Excel-Kopfmensch so drin, wie es da einfach aufrufen kann. Muss aber sagen, dass ich von diesen ganzen Börsengurus oder die Experten, die dabei sind, andere habe, die ich sympathischer erstmal finde vom Auftreten her und eher so zu mir passen. Aber natürlich, was sie sagt, ist ja auch so eine Börsenweisheit, wenn alle anderen draußen gerade am Zittern sind oder die Straßen voller Blut sind, irgendwie war doch der Satz gewesen, dann sollte man erst recht investieren. Und wenn alle drüber reden, dann geh lieber raus.